Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stomberg, herzlich willkommen. Wohnen ist so ein Reizthema. Entweder ist es viel zu teuer, in vielen Großstädten sind die Mieten für Normalverdiener fast unbezahlbar, oder umgekehrt gibt es hohen Leerstand. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat heute eine Studie dazu vorgelegt, über die haben wir mit einem der beiden Autoren gesprochen. Heute vor 75 Jahren fand in Bretton Woods eine Konferenz statt, die zur Grundlage des funktionierenden Welthandels wurde. Ein Rückblick, aber auch ein Ausblick wollen wir heute wagen. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt zur großen OP an, und zwar am Notfallversorgungssystem in Deutschland. Über die Einzelheiten informieren wir hier in dieser Sendung. Wenn wir über bezahlbaren Wohnraum in Deutschland sprechen, dann haben wir ein zweigeteiltes Bild. Auf der einen Seite Mieten in Großstädten, die in die Höhe schießen und es Familien schwer machen, das Geld überhaupt noch aufzubringen. Und auf der anderen Seite in den eher ländlichen Räumen Wohnraum, der für wenig Geld zu haben ist, aber wo dann die Jobs fehlen oder die verkehrliche attraktive Anbindung. Zwei Entwicklungen, beide stellen eine Herausforderung dar. Heute hat das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft eine Studie vorgestellt, die auf diese unterschiedlichen Probleme eingeht. Einer der beiden Autoren ist Ralf Henger und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt. Insgesamt gesehen, mehr bauen, das ist die Schlussfolgerung, die Sie ziehen aus der Studie. Sie nennen auch eine konkrete Zahl. Nächstes Jahr und dieses Jahr würden rund 342.000 neue Wohnungen gebraucht, vor allem in den Großstädten. Wer soll die bauen?
Ja, bauen tut es in der Regel die Privatwirtschaft und nur zu einem geringen Teil kommunale Wohnungsunternehmen. Also der Staat selber, zum Beispiel über soziale Wohnraumförderprogramme. Aber es sind vor allem die Privaten, die bauen wollen. Das sind einmal private Kleinvermieter, die natürlich auch aktiv werden auf dem Markt, aber auch große Wohnungsunternehmen. So ist die Situation. Wichtig ist, dass man sich klar macht, dass natürlich die Kommunen vor Ort eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob man bauen kann, wo man bauen kann, ob genügend Flächen vorliegen. Insofern ist Ihre Frage so zu beantworten: Bauen, das macht vor allem die private Wirtschaft, private Akteure, aber Baurechte vergeben und damit eben Möglichkeiten schaffen, das machen die Kommunen.
Für eine 100 Quadratmeter Wohnung, halbwegs stadtnah, zahlt man in Köln schon mal gerne 400.000 bis 500.000 Euro. Das können sich nicht so viele leisten. Wem hilft das?
Es ist vollkommen richtig, die Preise und Mieten sind sehr hoch in den Großstädten. Trotzdem ist die Lage ja so, dass die Städte sehr stark wachsen und die Situation vor Ort ist damit so, dass auf eine Wohnung, die ausgeschrieben ist, entweder zum Kauf oder zur Miete, unheimlich viele Nachfrager sich dort melden. Und letztendlich ist deswegen das Wichtigste, dass wir es schaffen, die Wohnungsmärkte wieder in den Ausgleich zu bekommen. Und das ist der eine Baustein ist dann eben mehr bauen da, wo es notwendig ist. Und der andere Baustein ist, dass wir es schaffen, dass nicht so viele Menschen mehr direkt in die Zentren ziehen wollen, dass im ländlichen Raum und in den Umlandgemeinden der Ballungstrenden auch Jobs entstehen und die Menschen dort bleiben wollen und können.
Sie haben ja mehrere Städte miteinander verglichen. Wenn da mehr gebaut wird, können Sie dann auch feststellen, dass dann die Mieten tatsächlich fallen? Weil man beachtet ja häufig auch, dass es wird gebaut und trotzdem sind die Mieten sehr hoch.
Ja, absolut richtig. In den Städten, in denen klar zu wenig gebaut wird, nach unseren Zahlen, dort steigen auch die Mieten deutlich stärker.
Welche sind das denn zum Beispiel?
Und umgekehrt ist es so, dass die Mieten weniger stark steigen. Also nehmen wir zum Beispiel Köln, hängt aktuell sehr stark dem hinterher, was es bauen müsste, hat gerade im letzten Jahr einen sehr starken Mietanstieg erleben müssen. Während in anderen Städten, wo es ein bisschen ausgeglichener ausschaut, es moderater vorangeht, also zum Beispiel München oder auch Berlin. Da spielen auch andere Gründe mit rein, wie Mietenregulierung, Mietpreisbremse etc. Aber man kann generell schon festhalten, dort, wo zu wenig gebaut wird im Vergleich zu Bedarf, steigen die Mieten schneller.
Jetzt gibt es aber auch genau die Regionen, wo das genau umgekehrt ist, also die eher das Problem des Leerstands haben. Sie empfehlen da eher in den Um- statt in den Neubau zu investieren. Da werden viele wahrscheinlich jetzt abstrakt auch mitgehen und sagen, ja, richtig, aber wie soll das konkret angepackt werden?
Ja, das ist in der Tat ein großes Problem und das ist nicht von heute auf morgen zu lösen. Denn es ist aus Sicht der ganzen Akteure, die man sich vorstellen kann, in den Wohnungsmärkten auf dem Land so, dass es natürlich leichter ist, ich sag mal, ein ein neues Eigenheim auf der grünen Wiese zu errichten, als das im Bestand zu machen. Aber die Leerstände in Deutschland sind sehr hoch. 2 Millionen Wohnungen stehen aktuell in Deutschland leer, weil dieses Muster eben dazu geführt hat, dass die innerstädtischen Lagen, die Dorfzentren teilweise radikal veröden und ganze Straßenzüge leer stehen.
Aber kann man nicht gerade dann auch verstehen, dass Menschen da nicht hinziehen wollen?
Also exakt.
Das ist ja das Problem. Also wenn man dann einen unsanierten Plattenbau zum Beispiel hat, nehmen wir Sachsen-Anhalt, wo das Problem immer besonders groß ist, da möchte natürlich niemand in so einen unsanierten Plattenbau ziehen, sondern natürlich lieber das Einfamilienhaus am Stadtrand, was dann schick und neu ist. Das ist ja nachvollziehbar.
Exakt. Also deswegen, das Bild der dicken Bretter muss da wieder herangezogen werden. Das schafft man ja nicht von heute auf morgen. Ich würde dazu noch ergänzen wollen, dass die meisten Menschen natürlich eine neue Immobilie wünschen. Deswegen muss man trotzdem festhalten, das Problem ist so, wie es ist in Deutschland, dass der Druck auf innerstädtische Lagen, auf Grundstückseigentümer, die eben nicht aktiv werden, die einfach die Grundstücke liegen lassen, oft ja auch aus persönlich guten Gründen, dass hier zu wenig passiert. Und an den Ortsrändern eben zu viel. Und hier gilt es mit vielen Instrumenten dagegen zu wirken.
Also, welche denn?
Ja, fangen wir mal an mit dem Problem Remanenzeffekt. Klingt jetzt ein bisschen technisch, aber Menschen, die eine Familie gegründet haben und dann sind die Kinder aufgewachsen, dann ziehen die Kinder aus und dann verstirbt vielleicht noch der Partner. Die bleiben bis zum Ende sehr häufig, nicht immer, in ihrer Wohnung leben. Das sollen sie auch dürfen, darum geht es nicht, aber es geht darum, dass diese Menschen auch oft umziehen wollen. Und die brauchen dann vielleicht auch eine Förderung oder eine Unterstützung beziehungsweise eine nicht so hohe Belastung. Also Beispiel wäre eben, in Deutschland muss man dann zum Beispiel, wenn man eine neue Immobilie erwerben möchte, 6,5% in den meisten Bundesländern an Grunderwerbsteuern bezahlen. In anderen Ländern ist das nicht so. In Deutschland gibt es das Baukindergeld, wo man also, wenn man eine Familie ist dann und Kinder hat, gefördert wird, um sich ein Eigenheim zu leisten. Man könnte auch eine Förderung für denjenigen sich überlegen, der vielleicht umziehen möchte im Alter.
Sagt Ralf Henger vom Institut der Deutschen Wirtschaft über eine Studie, die besagt, dass 342.000 Wohnungen aktuell fehlen. Und wenn man dieses Problem und auch das gegenteilige Problem des Leerstands angehen sollte. Heute vor 75 Jahren fand eine Konferenz statt, die die Grundlage schuf für das internationale Währungssystem nach dem Zweiten Weltkrieg. Bretton Woods, der Ort der Konferenz, ein idyllischer Wintersportort in den Bergen des US-Bundesstaats New Hampshire, ist auch heute noch der Begriff dafür. Es war eine Konferenz von 44 teilnehmenden Ländern, die weit mehr als nur die Zahlungsströme regelte. Es klingt technisch, aber es war auch die Grundlage für ein internationales Handelssystem, bei dem die Staaten, statt sich zu bekriegen, miteinander in Austausch kamen. Und die Bedeutung war den damaligen Akteuren sehr bewusst. Eine historische Einordnung von Martin Ganselmeier.
Die Konferenz von Bretton Woods begann am 1. Juli 1944, rund ein Jahr vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Der damalige US-Präsident Franklin D. Roosevelt wollte internationale Institutionen schaffen, die künftig Katastrophen wie den Zweiten Weltkrieg verhindern sollten. Politisch schwebte ihm eine Nachfolgeorganisation für den gescheiterten Völkerbund vor, die Vereinten Nationen. Dagegen ging es auf der Konferenz von Bretton Woods um die Schaffung internationaler Organisationen. Organisationen in der Finanz- und Wirtschaftspolitik. Das Ziel von Bretton Woods war, so ein Bericht im US-Fernsehen damals, internationalen Handel in der Nachkriegszeit zu fördern und damit ein Fundament für dauerhaften Frieden zu schaffen.
These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace.
Frieden durch mehr Handel zwischen den Nationen, durch Abbau von Zöllen und durch ein stabileres Wechselkurssystem. Das sollte Abwertungsspiralen und Inflationen wie in den 20er und 30er Jahren verhindern. Wie dies gelingen könnte, darüber stritten Vertreter von 44 Ländern in dem kleinen Skiort in New Hampshire, darunter einige der klügsten Wirtschaftswissenschaftler der Welt. Einer der Vordenker in Bretton Woods war der berühmte britische Ökonom John Maynard Keynes. Er war überzeugt, dass Protektionismus und Nationalismus zur Weltwirtschaftskrise 1929 und somit zum Erstarken des Faschismus beigetragen hatten. Reportern gegenüber sagte Keynes damals, er bezweifle, ob die Welt wirklich verstehe, wie bedeutend das sei, was in Bretton Woods entstehe.
I doubt if the world yet understands how big a thing we are bringing the birth.
Keynes wollte die Stabilität des früheren Goldstandards wiederherstellen durch eine globale Zentralbank, möglichst mit Sitz in London, und eine neue internationale Währung namens Bancor. Letztlich setzte sich aber nicht Keynes durch, sondern sein US-Kollege und Rivale in Bretton Woods, der stellvertretende US-Finanzminister Harry Dexter White. Da die USA damals 80% aller Goldreserven der Welt besaßen, betonte White, man brauche keine künstliche Weltleitwährung. De facto sei dies der Dollar. Wenn alle anderen Länder ihre Währung an den Dollar binden und nur innerhalb eines bestimmten Korridors davon abweichen, dann werde Amerika im Gegenzug den Wert des Dollars an den Kurs des Goldes koppeln. Dieser Kompromiss von Bretton Woods stabilisierte das weltweite Finanzsystem und hatte bis 1971 Bestand. Die Verträge von Bretton Woods schufen auch jene beiden multilateralen Organisationen, deren Ziel es bis heute ist, Währungskrisen zu bekämpfen und Ländern, die finanziell ins Straucheln geraten, mit Sonderkrediten zu helfen, wenn sie sich im Gegenzug zu Strukturreformen verpflichten. Der Internationale Währungsfonds IWF und die Weltbank. Von Globalisierungsgegnern wurden IWF und Weltbank häufig wegen ihrer rigiden Rezepte kritisiert. Doch auch die Kritiker bezweifeln nicht, dass die internationale Zusammenarbeit in der Finanz- und Währungspolitik sinnvoll ist und viele Menschen weltweit aus der Armut befreit hat. 75 Jahre nach dem erfolgreichen Abschluss der Konferenz von Bretton Woods ist es eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet jene beiden Nationen, die diese multilaterale Nachkriegsordnung schufen, heute eine Renaissance des Nationalismus erleben. Im Weißen Haus sitzt seit 2,5 Jahren ein Nationalist.
We're putting America first. Bei uns heißt es Amerika zuerst. Das gab es seit Jahrzehnten nicht. Wisst ihr, was ich bin? Ich bin ein Nationalist.
You know what I am? I'm a nationalist, okay? I'm a nationalist.
Und in Kürze wohl auch in Downing Street 10. Was hätten die beiden Vordenker von Bretton Woods, John Maynard Keynes und Harry Dexter White, wohl dazu gesagt?
Martin Ganselmeier über 75 Jahre Bretton Woods. Und bleiben wir gerade beim Internationalen Währungsfonds. An der Spitze war seit 2011 nun die Französin Christine Lagarde, die jetzt aber zur EZB wechselt. Und im Hintergrund wird nun hart gerungen, wer der oder die Nachfolgerin werden soll. Holger Beckmann.
Für Luxemburgs Finanzminister ist die Sache klar. Wer künftig an der Spitze des Internationalen Währungsfonds steht, muss vor allem Erfahrung damit haben, internationale Krisen zu managen. Eine solche Kandidatin oder ein solcher Kandidat habe seine Unterstützung, sagt Pierre Gramignat.
Well, I would support a candidate that has a good experience in crisis management at international level.
Und noch etwas müsse hinzukommen.
Someone who is very articulate in his judgment and can communicate complicated ideas. In a simple manner.
Es müsse nämlich jemand sein, der über ein exaktes Urteilsvermögen in Finanzfragen verfüge und komplizierte Dinge einfach ausdrücken könne. Alles sicher wichtige Eigenschaften, um im IWF ganz oben zu stehen, aber es bleibt eine entscheidende Frage. Muss der Mensch aus Europa kommen?
Definitely.
Definitiv, sagt der Luxemburger. Nun ist Luxemburg ein sehr kleines Land der Europäischen Union und in solchen Dingen nicht das einflussreichste, aber in der Frage ist man sich unter den 28 europäischen Nationen ziemlich einig. Der IWF ist europäische Chefsache, da muss eine Europäerin hin oder ein Europäer. Begründet wird das gerne damit, dass diese Aufteilung gute Tradition habe. So hätten es die Gründer von IWF und Weltbank im amerikanischen Wintersportort Bretton Woods 1945 festgelegt. Und so war in den vergangenen Wochen der Name des früheren britischen Notenbankchefs Mark Carney als ein Favorit für die Nachfolge von Christine Lagarde ins Spiel gekommen. Zwei große EU-Mitglieder hätten sich bereits auf ihn verständigt, hieß es. Das Dementi kam prompt aus Berlin.
Spekulationen darüber, dass sich Deutschland und Frankreich auf den scheidenden britischen Notenbankpräsidenten schon geeinigt hätten, kann ich hier klar dementieren. Es gibt noch keine Vorfestlegung auf einen Kandidaten oder auf dessen Nationalität. Aber natürlich sind wir auf der Suche, dort einen europäischen Konsens zu finden,
sagte Regierungssprecherin Ulrike Demmer in der vergangenen Woche dazu. Im Gespräch sind jetzt auch diverse andere Namen, beispielsweise der des Niederländers und früheren Eurogruppenchefs Dijsselbloem, der spanischen Wirtschaftsministerin Calviño, jener von Bundesbankpräsident Weidmann oder vom finnischen Notenbanker Olli Rehn. EU-Währungskommissar Pierre Moscovici zufolge gibt es für eine Entscheidung aber keinen massiven Zeitdruck. Wichtig sei vielmehr, dass die Frau oder der Mann kompetent seien.
Competence means that you have diplomatic experience, that you are capable of handling such a diverse and complex institution.
Und Kompetenz bedeutet, dass man diplomatisch erfahren sei und mit komplexen internationalen Institutionen umgehen könne. Bis Mitte September wollen die Europäer sich auf ihre Kandidatin geeinigt haben oder auf ihren Kandidaten.
Berichtet Holger Beckmann. Bei der Lufthansa gibt es anders als befürchtet in diesem Sommer vorerst keinen Streik der Flugbegleiter. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Die Gewerkschaft der Kabinencrew UFO hat heute ihre Urabstimmung über einen unbefristeten Arbeitskampf gestoppt. Damit will UFO möglichen Schadenersatzansprüchen aus dem Weg gehen, die bei einem unrechtmäßigen Streik erhoben werden könnten. Hintergrund sind Zweifel, ob der aktuelle UFO-Vorstand rechtmäßig ins Amt gekommen ist. Ein Gericht in Darmstadt hatte dessen Wahl für ungültig erklärt. Wegen des Streits um den Standort für eine deutsche Batteriezellenforschungsfabrik haben Grüne, FDP und Linke eine Sondersitzung des zuständigen Bundestagsausschusses beantragt. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek stünde einer Befragung dort offen gegenüber, wie heute der Sprecher ihres Ministeriums Volker Abt sagte.
Die Ministerin ist in Berlin und wird dem Bundestag, so er dies verlangt, selbstverständlich und jederzeit gerne den Sachverhalt erläutern. Es ist ja auch ein Anliegen, mögliche Missverständnisse und insbesondere auch Falschbehauptungen entgegenzutreten. Ob es nun zu einer Sondersitzung des Fachausschusses kommen wird, ist uns noch nicht bekannt. Aber die Ministerin ist hier und wird gerne dem Ausschuss Rede und Antwort stehen.
Karliczek wird vorgeworfen, mit der Entscheidung für Münster, ihren Wahlkreis, der in der Nähe liegt, zu bevorzugen. Die CDU-Politikerin weist das zurück.
Silke Hane mit den Wirtschaftsnachrichten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will das System der Notfallversorgung ändern. Heute hat Spahn den Bundesländern einen Entwurf zugesandt, der eine Art Lotsensystem vorsieht. Also die Patienten wählen eine Nummer und dort wird mit einer qualifizierten Einschätzung an die richtige Versorgungsebene weitervermittelt. Josephine Schulz erklärt, was Spahn da genau vorhat.
Wenn jemand zukünftig die Nummer 112 wählt, kann es sein, dass nicht mehr automatisch ein Rettungswagen auf den Weg geschickt wird. Zukünftig soll schon am Telefon entschieden werden, ob das überhaupt nötig ist. So zumindest sieht es ein Gesetzentwurf von Jens Spahn zur Reform der Notfallversorgung vor, der dem Hauptstadtstudio vorliegt. Schon im Dezember vergangenen Jahres stellte Spahn Eckpunkte der Reform vor und sagte damals:
Im Moment ist es so, dass viel zu viele Patienten im Notfall in die Rettungsstelle der Krankenhäuser gelangen, unabhängig davon, ob das tatsächlich die richtige, die passende Versorgung für sie in ihrer jeweiligen Situation ist.
Spahn will unter anderem erreichen, dass die Notfallnummern 112 und 116 117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst zusammengeschaltet werden. Denn bisher ist die 112 für viele die erste Adresse, auch wenn es sich nicht um einen echten Notfall handelt. Wer eine der beiden Nummern wählt, soll zukünftig bei einer gemeinsamen Leitstelle landen, die dann entscheidet, ob der Patient ins Krankenhaus muss oder ob ihm auch ambulant, also in einer niedergelassenen Praxis, geholfen werden kann. Geht es nach Spahn, soll auch in den Kliniken besser gesteuert werden, wer welche Behandlung braucht. Geplant ist, dass dort sogenannte integrierte Notfallzentren eingerichtet werden. Dort sollen niedergelassene Ärzte und Krankenhausärzte gemeinsam arbeiten. Die Notfallzentren sollen dem Gesetzentwurf zufolge jederzeit zugänglich und, Zitat, räumlich so in ein Krankenhaus eingebunden sein, dass sie von den Patienten als erste Anlaufstelle im Notfall wahrgenommen werden. Auch die Finanzierung der Notfallversorgung will Spahn reformieren. Beispielsweise schlägt er vor, dass die Krankenkassen die Versorgung am Notfallort und die Rettungsfahrt ins Krankenhaus unabhängig voneinander abrechnen. Dadurch soll verhindert werden, dass Patienten im Rettungswagen immer direkt in die Klinik gefahren werden. Weil der Rettungsdienst Ländersache ist, wird für Spahns Reformpläne möglicherweise eine Grundgesetzänderung nötig. Von der Opposition gibt es Zustimmung für die Pläne. Kirsten Kappert-Gonter, Sprecherin für Gesundheitsförderung der Grünen-Fraktion, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio:
Viele der Probleme in der Notaufnahme lassen sich lösen, wenn es ein klar verständliches Angebot aus einer Hand gibt. Von daher geht das absolut in die richtige Richtung.
Ein Punkt, der ihr allerdings fehlt, ist
ein klares Bekenntnis des Bundes, dass es die Länder jetzt bei der Umsetzung der Finanzierung nicht alleine lässt.
Wann genau die Reform der Notfallversorgung in Kraft tritt, ist bislang noch offen.
Josefine Schulz zu den Reformplänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Der Ölpreis steigt momentan und Grund dafür ist die Sorge, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran eskalieren könnte. Der Iran steht zwar nicht an erster Stelle der großen Ölförderländer, aber die Meerenge im Golf von Oman ist eine der wichtigsten Seestraßen der Welt. Welche Auswirkungen haben die Streitigkeiten also? Dieter Reck.
Aktuell sieht Thomas Benedix von der Fondsgesellschaft Union Investment folgende Einflussfaktoren für den Ölpreis.
Der Ölpreis ist hauptsächlich durch fundamentale Angebots- und Nachfragethemen getrieben. Wir gehen aber davon aus, dass der US-Iran-Konflikt zu einer geopolitischen Risikoprämie in Höhe von etwa 5 bis 6 US-Dollar je Fass geführt hat.
Dennoch, Grund zur Panik sieht der Energieexperte nicht. Denn im vergangenen September lag der Preis für ein Fass oder ein Barrel Erdöl noch wesentlich höher.
Das Angebot ist größer als die Nachfrage. Lagerbestände haben sich aufgebaut und deswegen ist der Ölpreis letztlich trotz der geopolitischen Risiken deutlich gefallen.
Und das, obwohl sich die OPEC mit anderen Staaten vor 2,5 Jahren auf eine Reduzierung der Fördermenge verständigt hatte, um den Preis zu stabilisieren. Ein Schritt, an dem die Ölförderstaaten nach Einschätzung von Gabriele Wiedmann von der Dicker Bank auch erst einmal festhalten werden.
Das stützt dann den Ölpreis ganz besonders mit Blick darauf, dass in den nächsten Monaten die Nachfrage nochmal steigen wird. Also dadurch wird insgesamt der Ölpreis ein bisschen nach oben gehen.
Ein bisschen, aber nicht dramatisch.
Das Ausmaß wird begrenzt bleiben, denn bei jeder stärkeren Ölpreiserhöhung kommen sofort die US-Produzenten und springen ein.
Die USA sind inzwischen mit der umstrittenen Fördermethode des Fracking der weltweit größte Ölproduzent. Und das schafft ihnen nach Ansicht von Thomas Benedix auch größere politische Handlungsspielräume.
Die USA sind viel weniger abhängig von Importen geworden in den letzten Jahren und können damit auch eine Eskalation im Mittleren Osten vielleicht eher aushalten.
Oder vielleicht sogar befeuern, wie manche Kritiker unter Verweis auf die Sanktionen gegen den Iran meinen.
Dieter Reck zum steigenden Ölpreis und den Hintergründen. Und jetzt gehen wir in den Börsensaal zu Konrad Busen in Frankfurt. Herr Busen, bevor wir auf die Geschehnisse auf dem Parkett in Frankfurt schauen, lohnt ja erstmal der Blick nach China. Dort wurde heute ein neuer Handelsplatz, und zwar für Technologieunternehmen, ähnlich wie der Nasdaq in den USA, gestartet. Wie ist denn das gelaufen?
Ziemlich krass ist das gelaufen. Es sind heute die 25 ersten Aktien in den Handel gekommen von 140 Unternehmen, die bisher beantragt haben, bei STAR mitmachen zu dürfen, also bei diesem neuen Handelssegment, Marktsegment der Börse Shanghai. Die Besonderheit hier, dieser Markt ist viel weniger reguliert, als es die chinesischen Börsen eigentlich sind. Es gibt zum Beispiel keine staatlichen Vorschriften, was die Ausgabepreise von Aktien angeht oder die Anfangsbewertungen von Aktien. Das soll viel stärker von Angebot und Nachfrage getrieben werden als normalerweise in China. Und am ersten Handelstag ist deutlich geworden, welche Dynamik das freisetzen kann. Um 140% im Schnitt sind die Bewertungen dieser 25 ersten Kandidaten der Starbörse in China gestiegen, allein am ersten Handelstag.
Ohne viel vorwegzunehmen, aber so krass, wie es in China jetzt heute Morgen abgelaufen ist, war es sicherlich in Frankfurt nicht. Was macht der DAX zum Wochenbeginn?
Der steigt ein paar Punkte in die Höhe, insgesamt 0,2% auf im Moment 12.288 Punkte. Den ganzen Montag lang ist der DAX mehr oder weniger um den Schlusskurs von Freitagabend herumgekurvt. Das war übrigens ähnlich bei der Aktie von Bayer, die jetzt zum Ende des Computerhandels ein Tick niedriger dasteht als am Freitagabend. Ein Grund dafür dürfte sein, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob ein Bayer-Medikament, und zwar Iberogast, möglicherweise mit dem Tod einer Frau zu tun hat. Sie ist an Leberversagen gestorben und Iberogast kann, wenn es falsch angewendet wird, die Leber schädigen.
Wichtige Quartalsberichte aus Deutschland kommen erst im Laufe der Woche, aber es gab schon Zahlen von Philips aus den Niederlanden. Wie fielen die aus?
Kurstreibend, würde ich sagen. Die Aktie von Philips 5,5% im Plus auf dem höchsten Stand seit rund 18 Jahren. Vor allem die Ausrüstung von Krankenhäusern in China bringt Philips bzw. der Medizintechnik-Sparte von Philips mehr Geld ein als gedacht. Aber es gibt auch Hoffnung für Europa. Der Chef von Philips, Franz von Hauten, sagt, dass die sogenannten Reifenmärkte in der zweiten Jahreshälfte stärker werden. Dazu zählt natürlich auch der Heimatmarkt Europa.
Was tut sich am Rentenmarkt bei den Devisen und beim Gold? Spüren Sie schon die Vorboten der EZB-Ratssitzung am Donnerstag?
Na, also am Markt für die festverzinslichen Staatsanleihen, da geht die Wette auf niedrigere Zinsen eindeutig weiter. Die sogenannte Umlaufrendite, also die Rendite für alle deutschen Staatsanleihen zusammengerechnet, sie ist wieder etwas niedriger berechnet worden von der Bundesbank, und zwar mit minus 0,38%. Beim Euro relativ wenig Veränderung, der steht bei einem Dollar 12,12 und der Goldpreis 1.423,2 Dollar. Das sind 12,68 Dollar weniger als am Freitagabend.
Konrad Busen von der Frankfurter Börse, ganz herzlichen Dank. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmbeck. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.